Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Am 4. Juli 2000 wurde der Frauenort Nummer 7 begründet. Frauenorte erzählen die Geschichten aus einem biografischen Bezug her oder einem Lebensbereich. Und wir befinden uns heute, wie gesagt, am Frauenort Nummer 7. Und der verbindet beides auf wunderbare Weise. Deshalb freue ich mich, dass wir hier im Kloster St. Marien zur Hälfte den Spuk von religiösem Leben von Frauen folgen können, dass wir sie wiederentdecken für den einen oder anderen. Denn es war eigentlich eine sehr weit verbreitete Form des Lebens in einem Kloster. Im Mittelalter hatte wohl jede größere Stadt mindestens ein Kloster oder Stift. Aber hier im Kloster Helfta befindet sich jetzt wieder an diesem Ort, wo es 1258 wohl das erste Mal als Kloster begründet wurde. Diese Spuren von damals sind wiederbelegt worden. Es gab also schon ein Restart oder Restart, neudeutsch, wie man so sagt. Da haben Sie das ja schon begleitet. Und ich freue mich ganz besonders, dass meine Gesprächspartnerinnen alles Frauen der ersten Stunde waren, die das damals also begleitet haben, den Frauenort, aber natürlich vorher auch den Klosteraufbau. Ich begrüße als meine Gesprächspartnerin vom Kloster die stellvertretende Priorin, oder? Gut, Schwester Clara Maria, dann ebenso Christiane Matuschek, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sangerhausen, und warum sie gerade heute hier in Helfta ist, wird sie uns nachher noch verraten. Und auch als Vertreterin des Landkreises Mansfeld-Südharz, die Kerstin Radke, die sich an diesem Gespräch beteiligen wollen. Wie gesagt, Frauenorte erzählen Geschichten. Darum soll es gehen, weil die Geschichte von Frauen ein Teil der Landesgeschichte ist. In den meisten Fällen nicht so gut überliefert, leider, als die Quellenlage nicht entsprechend ist. Denn gerade wenn wir in das Mittelalter schauen, Gründung wie gesagt 1229 als Kloster, hier in Helfta seit 1258, ist vor allen Dingen eine Frage der Lebensperspektive für Frauen. Was gab es zu damaliger Zeit? Jungfrau, Ehefrau, Witwe. Das war eigentlich so dieser Dreiklang, das eine Frau als Lebensperspektive hatte. Und gerade Jungfräulichkeit spielt in der damaligen Zeit als Lebensform, wo man aber in dieser Lebensform etwas gestalten kann, eine sehr große Rolle. Deshalb sei heute auch besonders daran erinnert, an diese Lebensform Kloster, beziehungsweise die zweite Variante wäre ja das Stift, was, glaube ich, zum Teil sogar noch weniger bekannt ist in der Bevölkerung. Frauenorte beschäftigen sich an verschiedenen Orten mit diesem Thema. Ich erinnere jetzt erstmal kurz nur an die Stifte. Da sehen wir das Quedlinburger Damenstift, dann auch das Reichsstift, das freiweilige Stift, Damenstift in Gernrode und in meiner Heimatstadt Halle das jenaische freiweilige adlige Fräuleinstift. Aber um diese Stiftsform oder um diese Lebensform im Stift soll es nicht gehen, sondern wir widmen uns heute dem Klosterleben zu Helfta. Aber dazu kann man auch bei anderen Frauenorten noch was erfahren im Kloster Drübeck. Und mit dem Bezug Helfta und Helfta zu Eisleben schlage ich jetzt mal einen weiten Bogen und auch inhaltlich eine etwas andere Richtung. Wir haben auch in Wittenberg einen Frauenort und da geht es um die Katharina von Bora, die ja auch einen klösterlichen Hintergrund hat. Aber das soll als Vorrede und als Einstimmung genügen, warum wir gerade hier sind und in welcher Bandbreite sich Frauenorte bewegen. Und lassen Sie uns am besten, damit wir nicht zu große Sprünge machen in der Geschichte, chronologisch vorgehen. Und jetzt habe ich aber auch genug auch schon geredet, das ist halt nur kurz der Einstieg. Die Blütezeit des Klosters, kann man so sagen, und habe ich auch in vielen Prospekten gefunden, lag also in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Es gab hier und gibt heute Zisterzienserinnen, die schon damals im Mittelalter einen außerordentlich hohen Bildungsstand hatten. Und man nennt das Kloster Helfta auch eines der wichtigsten oder das wichtigste Zentrum der Entstehung mystischer Literatur. Können Sie mir dazu vielleicht etwas sagen, Schwester Clara Maria, was das ist, mystische Literatur?
Gerne. Die drei Frauen haben uns Werke hinterlassen, zum Teil in Latein, Gertrud und Mechthild von Hagebaum in Latein, Mechthild von Magdeburg in einer Vorform der jetzigen deutschen Sprache, die man in Germanistik immer noch studiert. Und das Überraschende ist, dass sie ein sehr, sehr positives Frauenbild haben. Und zum Beispiel sagt die Äbtissin Gertrud, die Schwestern, die Nonnen müssen selber sich ein Urteil bilden können, nicht nur vom Hören, sondern vom eigenen Studium und so weiter hier im Grund den heutigen Universitäten vergleichbar, ein Bildungszentrum. Und ich finde, das war eine großartige Form der damaligen Zeit, modern ausgesprochen von Emanzipation. Man war abgesichert, man hatte die Chance zu studieren und hat gleichzeitig aber auch die Möglichkeit gehabt, selber weiterzuentwickeln, die Mystik. Und diese Frauen waren von Gott ergriffen, so könnte man sagen, und haben uns diese Schriften dann auch hinterlassen. Und diese Schriften sind weltweit bekannt. Ich kam hierher und kannte keine einzige dieser Schriften. Interessant war für mich, dass von den USA sehr stark Impulse kamen, die Schriften wieder neu aufzulegen. Inzwischen habe ich sie studiert und muss sagen, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und es kommen viele Gäste, die immer wieder danach fragen. Und ich denke, die Krise der Kirche ist das eine, die Suche der Menschen nach eigener Erfahrung und eigenem Lebensentwurf im Zusammenhang auch mit Gott, das ist das andere. Und da ist Kloster Helfler gerade zur richtigen Zeit entstanden, weil es eine andere Form hat. Wir werden nicht so sehr als Institution der Kirche gesehen, sondern als einen Ort der Oase oder des Lebens, und so kommen sehr viele.
Ja, für unsere ZuhörerInnen möchte ich an der Stelle das betonen, dass es nicht etwa hohe, dunkle Klostermauern sind, die hier umgeben, sondern ein wunderschöner, friedlicher Ort. Es grünt und blüht jetzt hier im Juli, wir sind ja schon im Juli, es grünt und blüht hier allerordens. Und es sind auch sehr viele neue Gebäude entstanden oder saniert worden, aber dazu kommen wir dann später. Sie haben gerade die drei Frauen hervorgehoben, die auch unter anderem auf der Frauenortetafel ja nochmal benannt werden als ihre, ja wie soll man sagen, Frontfrauen für aus der Geschichte. Ja. warum findet man nur so keine exakten Lebensdaten? Also ich habe in der Chronik nachgelesen, dass er dann um 1210 und so weiter heißt. Wie muss man das verstehen? Warum ist das nicht nachweisbar?
In den Schriften der Mystikerinnen ist es nicht um ihre eigene Biografie gegangen, sondern vor allem um die Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Und deswegen findet man da auch nicht viel. Das Tragische war, dass so 1343 etwa dieser Albrecht von Braunschweig den Rachefeldzug gegen die Krone der Frauenklöster antrat, die Bibliothek ausraubte und niederbrannte und Skriptorium auch. Und ein Buch hat damals so den Wert gehabt von einem Bauernhof, von dem man gut leben konnte. Und die Bibliothek war sehr, sehr reich ausgestattet und das war natürlich ein enormer Verlust. Manches ist noch gerettet worden, was man in den Nationalarchiven findet. Wie gesagt, immer wieder kommt jemand von der Harvard-Universität und sagt, in der Nationalbibliotheken, an der gibt es noch Schriften. Oder, wo ich ganz überrascht war, ich habe Kontakt bekommen zu einer Professorin in Moskau, die im Moskauer Archiv der Bibliothek gedacht hat, was ist denn das? Das ist ja was ganz anderes. Und ein Teil der Schriften von Mechthild von Magdeburg gefunden hat. Sie hat die auch erforscht, und zwar eine große Tagung mit Fachleuten in Leipzig. Und wir haben immer noch sehr freundschaftlichen Kontakt. Sie war auch hier und habe gesagt, ich habe nicht forschen können in der Aufbauzeit. Ich hatte die Geschäftsführung und sagt, sie, das Forschen ist nicht wichtig für sie. leben Sie Ihr Leben und bringen Sie das zum Blühen. Und das sind so schöne Beispiele. Oder es kommt aus Costa Rica, ich habe zwei Leute, die dürfen, der Vatikan hat ihnen einen Flug genehmigt, sie wollen unbedingt einen Stein von dieser heiligen Stätte, weil Gertrud von Helfter beispielsweise als Katechetin dort eingesetzt wird. Dann schreibt jemand aus Hawaii, also ich bin manchmal wirklich beschämt, von wo überall her die Schriften kommen. Und ich habe als Deutsche, obwohl ich Ordensfrau war, die drei kaum gekannt, außer dass sie im Kalender standen. Und ich finde das so spannend, dass es fast wie so ein Netzwerk inzwischen entstanden ist. Und die Münchner Universität, da kommen meistens die Germanisten, die Professoren, weil Mechthild von Magdeburg wird sehr stark durchgenommen in der Germanistikstudium. Und von dort her hatte auch die Gründeräbtissin den großen Zugang zu Mechthild von Magdeburg. Das war mit ihr Seminararbeit oder wie sagt man da, Abschlussarbeit im Studium.
Ja, das Stichwort Mechthild von Magdeburg möchte ich jetzt in dem Zusammenhang auch gerne dankenswerterweise aufnehmen, weil der Mechthild von Magdeburg für ihre Wirkungszeit als Begine in Magdeburg ein eigener Frauenort in Magdeburg ja gewidmet ist, an der Magdalenenkapelle. Mhm. Erstaunlich, das sagte ich schon an verschiedenen anderen Stellen, oder besonders erstaunlich auf mich wirkt, Sie sagten gerade vernetzt und Sie bekommen Mails aus der ganzen Welt, wie aber auch im 13. Jahrhundert die Frauen miteinander vernetzt waren. Ja. Denn Frau Matuschek ist nicht nur einfach, weil es sie interessiert und sie in der Nähe wohnt, hier in Helfter mitgekommen, weil Frau Matuschek zum Beispiel eine Vertreterin des Frauenortes der Jutta von Sangerhausen ist. Und die wiederum wurde ja von Mechthild von Magdeburg als ihre Schwester Jutte von Sangerhausen bezeichnet. Ja. Das heißt also, es gab ja den Kontakt untereinander, sie waren vernetzt. Und das würde ich jetzt vielleicht gerne an der Stelle aufgreifen. Wie gesagt, dass Frau Matuschek von Sangerhausen hierher gefunden hat, um uns zu erzählen, wie dieser Zusammenhang jetzt auch zwischen Jutta und den Mystikerinnen hier in Helfter zu sehen ist oder was sich da entwickelt hat, wie sie inspiriert wurden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, also wenig, also außer dieser Aussage und dem Brief und so einige wenige Materialien haben wir also auch nichts gefunden. Für uns war das toll, dass man sieht, also dass wir Frauen nicht nur heute vernetzt sind, sondern die Frauen auch zur damaligen Zeit und sie ja eigentlich auch weltoffen, Europäerin, eigentlich im weiten Sinne, weil unsere Jutta ist ja später bis nach Polen gegangen und ist da genauso mehr verehrt worden, haben wir uns genauso geschämt wie in ihrer Heimatstadt. Da war Jahrhunderte fast alles verschüttet darüber. Ja, wie dolle die vernetzt hat und auch an gemeinsamen Themen, weil dieses fließende Licht und also das Licht spielt ja auch bei der Jutta immer eine Rolle mit der Sonne und dem Licht. Also man hat ja viele Anknüpfungspunkte, wo wir dann auch irgendwann nicht mehr weiterkamen, weil eben durch mittelalterliche Kriege, Brandung und was da eigentlich immer alles eine Rolle gespielt hat, ja auch ganz viel an Material verloren gegangen ist. Und das eigentlich, das was wir wissen über mündliche Überlieferung und selbst was es an schriftlichen Nachweisen zu Jutta gibt, ist ja erst Jahrhunderte später geschrieben worden, 1500 und teilweise, also nicht was ganz zeitnah war. Ja, wie gesagt, die Themen, wo die Frauen sich ja auch ausgetauscht haben, die Jutta hat ja später einen ganz anderen Weg gewählt nach der Verwitwung, wäre im Kloster oder tja, Verheiratung gewesen und sie ist dann eben nach Polen gegangen und hat da als ihre Mittin weitergelebt und hat es dann aber bis zur persönlichen Beraterin des Bischofs geschafft. Und das ist eigentlich das, was auch heute noch in Polen ganz tolle Anerkennung findet, wo sie sagt, eine Frau hat geschafft, den Bischof auch zu beraten. Sicherlich auch menschlich gesehen, weil sie war ja sehr karitativ eingestellt.
Das ist eine, oder Sie beschreiben gerade, wie schwer es ist, also aus der Quellenlage Informationen zu beziehen. Und das ist auch ja ein Beweggrund gewesen, warum es die Frauenorte gibt, zu sagen, also Geschichte, Landesgeschichte, nicht nur in Sachsen-Anhalt, ist nicht nur eine Geschichte von Männern, sondern eben auch von Frauen. Üblicherweise wurden aber Chroniken, gerade zur damaligen Zeit, vorrangig von Männern geschrieben. Das heißt, sie hatten schon mal die Brille auf, was ist wichtig, was wird überliefert. Und also einmal geschrieben und aber auch, was ist wirklich wissenswert oder aufhebenswert. Und wenn dann eben noch solche kriegerischen Katastrophen passieren, dass eben dann auch Wissen vernichtet wird oder auch aufgeschriebenes Wissen, dann ist das natürlich doppelt schlimm und wie gesagt, die Frauen oder die Quellenlage, was historische Frauen angeht, eben nicht so einfach, aber es gibt sie, es gibt jede Menge. Es gibt jede Menge Neufunde oder wo sich heutige Menschen, ich sage Männer wie Frauen, sich damit beschäftigen, welche Leistungen Frauen auch in früheren Jahrhunderten schon erbracht haben. Und damit möchte ich auch an dieser Stelle alle auffordern, gerne nochmal in ihrer eigenen Stadt zu schauen. Nicht nur die berühmten Söhne der Stadt zu finden, die in der Regel auch irgendwo ein Denkmal gesetzt bekommen haben, sondern eben auch der berühmten Töchter oder eben auch Zugezogenen, sich damit zu beschäftigen. Das ist ein spannendes Feld, ist ein weites Feld, würde man jetzt nach Fontane sagen, wo wir auch einen Frauenort sich damit beschäftigt, nämlich mit dem literarischen Vorbild der Effi Briest, zu finden in Schloss Zerben. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Dann herzlichen Dank nochmal zu dieser Verbindung nach Sangerhausen. Das wird uns auch in einer eigenen Geschichte nochmal beschäftigen, wie das in Sangerhausen jetzt mit dem Frauenort aussieht. Deshalb hier an dieser Stelle würde ich es belassen und jetzt zur Geschichte noch einmal kurz zurückzukommen. Ich möchte da aus dem Faltblatt, was das Kloster selber herausgibt, also es ist ja alles sehr modern mittlerweile, auch in Klöstern, möchte ich mal kurz zitieren, einfach um diesen zeitlichen Rahmen mal noch zu benennen. Wir hatten vorhin schon gesagt, 1229 Gründung des Klosters bei Mansfeld. Dann wurde es zwischenzeitlich, 1258 hierher nach Helfta, östlich von Eisleben verlegt. Sie sprachen an, die kriegerischen, es war ein Rachefeldzug, ja? Oder ein, ja? Kann man so bezeichnen?
Es wurde ein Mansfelder Bischof von Halberstadt und der Albrecht von Braunschweig wollte Bischof werden. Mhm. Und die Gründung war von den Mansfeldern ausgegangen, also die Stifter. Mhm. Ja.
Und deshalb wurde es um 1342 total verwüstet und deshalb auch in Folge, also ein Jahr später, dann in die Nähe des Stadtschlosses der Mansfelder Grafen verlegt.
Ja. Mhm. Der Mittellinie, der Vorderlinie.
Genau, die Mansfelder Geschichte. Mhm. Da kennen Sie sich ja.
Das ist schon alles.
Ja, genau. Dieses Kloster wiederum wurde dann 1525 im Bauernkrieg verwüstet, sodass man sich entschloss, nach Althelfta, also hierher wieder zurückzukehren, wo wir aber 1542 die letzte urkundliche Erwähnung haben. Denn es kam dann zur Säkularisierung des Klosters Helfta. Und ich erinnere nur noch mal dran, wir sind zwar im Kloster zu Helfta, aber mittlerweile eingemeindet zu Eisleben und ich denke, bei jedem klingelt jetzt Eisleben als Lutherstadt, als Luthers Geburts- und Sterbeort. Und das steht ja in diesem Zusammenhang, dass das Kloster als solches aufgelöst wurde. 1721 wurde es dann preußische Staatsdomäne und nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 erfolgte dann die Umwandlung in ein volkseigenes Gut. Also tatsächlich landwirtschaftliche Nutzung der Gebäude, der sicher auch des Besitzes. Dann ist aber etwas geschehen. Sie sagten selber, wie war es noch einmal, dass man auf dieses Kloster und auf diese Klostergeschichte gerade hier aufmerksam wurde, Schwester Clara Marie?
Ausgegangen ist es im Grund vom Volk, nicht von Ordensleuten oder so. Als das volkseigene Gut in den Konkurs gerät, wurde es ja von der Treuhand zum Verkauf angeboten. Und es gab immer welche, vor allem hier in der Region, bei Hettstedt, die Gertrud sehr verehrt haben und die Herz-Jesu-Verehrung und so weiter. Und die kamen dann immer wieder auf zu ihrem Pfarrer und haben gesagt, jetzt könnte man doch das Kloster kaufen und wieder aufbauen. Nach wiederholtem Drängen hat dann der Pfarrer dem Bischof Leo geschrieben. Und Bischof Leo hat als erstes im Brief, ich habe den von dem Pfarrer gekriegt, Horst, jetzt bist du völlig verrückt. Was sollen wir mit diesem maroden Gut anfangen? Und dieser Horst mit den zwei hat aber nicht nachgegeben und es kam Kontakt zustande mit Föhringen im Schwäbischen Allgäu. Und die beiden Pfarrer, Pfarrer Hochenauer, die waren dann so die Motoren. Und schließlich haben sich Freundeskreise gesammelt und so weiter. Und es war ein langes Ringen. Und der Kauf ist dann sehr schwierig gegangen, weil Menschen, die das nicht wollten aus der Region, der Gegend, also zum Beispiel Aldi Nord ins Rennen geschickt habe, Scientology und so weiter. Und dann wurde es am Schluss hochgesteigert auf 1,48 Millionen deutsche Mark. Ich persönlich staune immer, dass die Freunde der ersten Stunde diesen Mut hatten, Ja zu sagen. Genau. Sie haben aber auch ungeheuer viel dann gesammelt.
Ja, denn es ist in der Chronik vermerkt, dass am 8.8., also am 8. August 1994, dann dank dieser Mittel, über die Förderkreise eingebrachten Mittel, dann wieder in das Eigentum der Kirche übergegangen ist.
Ja, treuhänderisch hat es das Bistum gekauft. Und als so allmählich Bischof Leo, erscheidet aus dem Amt, haben die Förderer sehr gedrängt, dass es in die Stiftung Klosterhälfte eingebracht wird. Sie wollten nicht, dass es Eigentum des Bistums Magdeburg ist, sondern dass das Kloster auf Zukunft hin existieren kann. Es haben sich dann noch viele Freunde gefunden und so ist dann der Aufbau allmählich gelungen. Auch Großspender. In der Kirche ist zum Beispiel auch Toto Lotto verbaut. Ich habe, glaube ich, 100.000 deutsche Mark damals für die Kirche gespendet und dann das Bonifatiuswerk hat gespendet. Und viele wollen aber nicht genannt sein in der Öffentlichkeit. Ja. So ist dann der erste Bauabschnitt auf den Weg gekommen, Kirche und Konventgebäude. Und hier sollten im Grunde Behindertenwerkstätte, aber immer wieder haben Gäste, die aus dem Westen kamen, es bedauert, dass kein Gästehaus da ist. Wir hatten noch 4 Millionen deutsche Mark Schulden und können sich vorstellen, wie gern man einen zweiten Bauabschnitt angeht. Aber wir haben ihn dann im Vertrauen auf Gott trotzdem begonnen. Und so ist das Gästehaus entstanden und das Gertrudstift, das sind Mietwohnungen, 24 Mietwohnungen, ja. Und dann die Infrastruktur musste geschaffen werden. Es gab keine Kanalisation. Das Dorf ist erst sehr spät kanalisiert. Und wir haben gesagt, wir können nicht mit Güllegruben bauen. Also das war dann noch einmal.
Also ich hatte vorhin angemerkt, dass am 1. September 1998 der offizielle Beginn, für den Wiederaufbau war. Ja. Und nicht mal ein Jahr später, man bedenke BER und so weiter, sind ja schon nach 450 Jahren erstmals wieder Zisterzienserinnen hier eingezogen. Ja. Aber die Frau Matischek hat vorhin auch sehr, sehr lebhafte Erinnerungen an diese Zeit, an ihren ersten Besuch hier gehabt. Sie sprachen da von Gummistiefeln und...
Ja. Also das war ja, wo dann die Aufnahme Frauenhäuser war eigentlich das meiste noch Baustelle. Also wir haben gestaunt, unter welchen Bedingungen sie hier gelebt, gearbeitet und noch den Bau und noch Besucher empfangen haben. Also das war alles hier Schlamm und Morast, also wirklich als ob die LPG hier gerade ausgezogen ist und alles war da nieder. Und dann hatten wir vorne in das Haus, hatte uns damals die Schwester Assunta gezeigt, da standen die Gummistiefel in allen Größen. Das sah aus wie bei Schneewittchen und den sieben Zwergen von jeder Größe was. Und sie sind ja dann auch mit Gummistiefeln hier übers Gelände gelaufen. Die sind ja nichts weiter übrig, unter ganz widrigen Bedingungen eigentlich auch gelebt und gearbeitet. Also das war sicherlich auch ein ganz schweres, auch körperliches Leben in der Zeit. Außer den Sorgen und der Anspannung, die man hatte, wie finanziert man, wird das wirklich auf Dauer, wird man angenommen. Es ist sicherlich auch nicht so einfach, nach so vielen Jahrhunderten dann wieder Fuß zu fassen. Die Einstellung der Menschen, weiß man nicht, wie die einen entgegenkommen. Also es war sicherlich für sie eine ganz spannende Zeit. Und ich kann mich erinnern, nach dem Festakt war dann hier gemeinsames Essen. Wir kennen das bestimmt auch noch, die alte Scheune. Und da war eine riesengroße Bierzeltgarnitur, ein Bierzelt aufgebaut und mit Gulaschkanonen. Und da saß Bischof neben ganz normalen Bürger und alles. Und das war so toll. Also wir sind mit einer ganzen Frauengruppe aus Sangerhausen gekommen, wo die wenigsten überhaupt mit Kirche oder Kloster oder irgendwie so Bezug auch zur Religion hatten. Und die waren sowas von fasziniert. Also wir sind ja dann mehrfach immer mal hingekommen mit Frauen, die haben gesagt, also das tat denen auch so persönlich gut, diese Erfahrung, die sie dann an dem Tag und auch später gemacht haben. Also das war ganz bewegend für die Frauen. Auch für uns war das dann eigentlich so die Initialzündung, jetzt doch unsere Jutta ins Spiel zu bringen.
Genau. Ja, und vorher, bevor also die Schwestern vom Konvent kamen, gab es ja zwei Schwestern, die von den grauen Schwestern hier Station gemacht haben, einige Jahre. Ich kann aber jetzt nicht mehr sagen, wie lange. Ich weiß nicht, ob Sie, Gerburga. Ja, und Walburga ist eher wieder weg und Gerburga ist geblieben, bis sie hier nicht mehr gebraucht wurde, sag ich mal. Und hat ja dann in Siersleben dort in der Kirche Dienst getan.
Da, wo wir zu Beginn gewohnt haben, ich habe zum Bauleiter immer gesagt, die Risse werden immer größer und so weiter. Dann sagte er zu mir, Sie mit Ihren Rissen. Und kaum waren wir ausgezogen in dem Herrenhaus, sind die Decken durchgebrochen an mindestens 5 Zimmern im Gang, im Toilettensystem. Zum Glück waren wir schon raus. Also so etwa.
Hatten Sie eine schützende Hand über sich? Ja, wirklich. Ja. Hätte dumm enden können, ja.
Also für mich war auch schwer, also man ist eine gewisse Wohnkultur gewohnt gewesen vom Westen, verstehen Sie? Und also da habe ich mich schon schwer überwinden müssen, in manchen, gebe ich ehrlich zu.
Ja, liebe Zuhörerinnen, die noch nicht hier gewesen sind, wenn Sie denn hier, das kann ich nur wärmstens empfehlen, im Kloster Helfta vorbeischauen, dann behalten Sie mal diese Worte im Hintergrund, Gummistiefel, Risse in den Wänden, und schauen Sie sich dann umso beachtenswerter, glaube ich, ist dann die Leistung, die man sieht, wie das hier, welches Kleinod das hier geworden ist. Das ist ja schon ein Großort, ja. Von der Anlage her. Also beachten Sie das bitte vor allen Dingen als ein Beispiel, dass Glaube eben nicht nur Berge versetzen kann, sondern offensichtlich ganze Klöster. Sie sprachen es gerade an von dem Beginn. Sie sind also, seit wann sind Sie hier im Kloster tätig?
Ich bin schon 98 immer wieder gekommen. Ich war in Karlsruhe Schulleiterin und hatte so von innen heraus, ich war so oft auf dem Zenit der Karriere, kann man sagen. Verstehen Sie, weil alle mit einem zufrieden sind. Und hatte innen immer den Impuls, dass Gott das anders von mir will. Und ich durfte dann nach einem Jahr ausscheiden, weil man muss erst noch jemanden finden. Und habe durch Zeitungen dann von dem Projekt erfahren. Die kamen so, dass ich am Schluss gedacht habe, also irgendwas muss diesem Kloster da sein. Ich war in einer anderen Gemeinschaft und hatte auch nicht vor, Zisterzienserin zu werden, weil ich da sehr gerne war in der anderen Gemeinschaft. Da war ich 35 Jahre. Und als ich das erste Mal mit dem Bischof hier war, ich wollte auch den Bischof kennenlernen, weil ich mit dem Kardinal Meißner nicht hätte arbeiten wollen. Ne? Und dann sagte er, ja, hier bauen wir, wollen wir aufbauen, kommen Sie doch. Und gibt mir so einen Stups an die Schulter, sagt, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Und habe ich gesagt, da muss ein Antrag kommen. Herr Bischof, Sie sind verrückt geworden. Wo soll man denn da anfangen? Zumal die Gründergruppe zwischen 65 und 75 ist. Das Alter in Ehren, die haben die Erfahrung der Spiritualität. Aber da muss man ja auch hinlangen und Ordnung schaffen und aufbauen. Man muss einrichten. Ja, und dann habe ich eben schweren Herzens die Schulleitung aufgegeben und bin dann doch hierher. Ich meine, heute sieht man, was wurde, aber es war ja keine finanzielle Absicherung da, weil kein Kloster bereit war zu gründen. Weder von den Finanzen her, noch vom Aderlass der Menschen. Und stellen Sie sich vor, Sie müssen ja auch, man muss sich krankenversichern, man braucht eine Rentenversicherung. Dann habe ich gedacht, na jetzt bin ich 50. Ob sich das lohnt, hier noch einmal zu engagieren?
Sehe ich übrigens eine Perspektive. Das sagt man ja, glaube ich, nicht umsonst, dass gerade so um die 50, und ich glaube, das sind Männer wie Frauen, erleben das, dass man schon noch mal sagt, also wann, wenn nicht gerade jetzt? So ist es mir persönlich ja auch gegangen, dass ich mein Hobby, die Frauengeschichte sozusagen jetzt auch zum Beruf machen kann und diese wundervolle Arbeit als Koordinatorin der Frauenort übernehmen kann. Sie sagten gerade, wie Sie selber dazukommen. Wie viele Schwestern sind jetzt hier im Konvent und welche Wege führen denn Frauen heute noch zu Ihnen? Das wäre vielleicht auch ganz...
Wir waren 9 Schwestern zu Beginn, davon sind 6 gestorben schon. Aber vom Alter her war das durchaus realistisch. Und wir sind jetzt 10. Uns hat ja keiner die Überlebenschance gegeben. Ich denke an einen Katholiken aus Eisleben, der hat gesagt, er ist verrückt geworden. 3-mal ist es untergegangen und jetzt fängt er noch einmal an. Das hat auch keine Zukunft. Und ich persönlich war dann der Meinung, wenn keine Berufungen kommen, dann haben wir etwas auf den Weg gebracht. Und es ist doch nicht schlimm, wenn da eine andere Organisation das weiterführt. Ne? Es ist ja so abschiedlich leben. Wir müssen ja immer Dinge in Bewegung bringen und dann kommen wieder andere, die es weiterführen. Das war so mein Gedanke. Wenn der Chef da oben das will, dass es existiert, soll er sorgen, dass jemand kommt. Wenn ich mich da unten versorge und so vergrämt da rumrenne, wird es kein Mensch was, weder mir noch den anderen. Dann werde ich depressiv vielleicht noch. Ne? Das ist nicht so meine Variante.
Ich sehe diese schöne, ich glaube, von Tucholsky, mit diesem hier, das Ärgerliche am Ärger ist, dass es mir nur schadet und keinem nützt.
Ah ja, das kann ich auch.
Ja. Ja, aber Sie sagten, es sind jetzt wieder 10 Schwestern. Das heißt, es hat doch anders funktioniert, das war anderer Wille oder wie?
Es ist oft ein Suchen. Wir behalten auch nicht alle, weil manchmal ist es so, dass sie sich dem Leben nicht gewachsen fühlen oder dass Enttäuschungen sind in einer Partnerschaft oder. Und das erträgt aber ein Leben nicht. Manche spüren dann, eigentlich will ich ja noch mehr. Ich habe jetzt das erreicht, das und das, ist das alles vom Leben? Und so begeben sie sich so auf den Weg. Und nach einer langen Prüfungszeit, mindestens 5 bis 6 Jahre, können sie sich dann endgültig entscheiden. Der Bewerber muss sich entscheiden, aber die Gemeinschaft auch. Weil man muss es ja realistisch sehen. Nicht alle sind gemeinschafts- oder beziehungsfähig und wir brauchen uns keine Kreuze zu schaffen. Ich denke, der Alltag des Lebens ist so, dass er uns zu tragen aufgibt. Aber zusätzliche Opfer, da bin ich sehr dagegen.
Vorhin, als wir zum Kloster hereingekommen sind, sind wir am Klosterladen vorbeigekommen, wo übrigens auch die Frauenortetafel links am Eingang zu finden ist, wo man also auch nachlesen kann noch einmal zum Frauenort selber. Und im Klosterladen selber sind wir Schwester Pauline begegnet.
Ja.
Also eine sehr junge Schwester, die tatsächlich hier auch ins Kloster schon eingetreten.
Ja, sie hat am 1. Januar ihre feierliche Profess abgelegt. Und die nächste feierliche Profess ist am 15. August.
Ja. Ich erinnere mich nur, habe ich noch richtig in Erinnerung, dass Schwester Pauline vorher was mit Informatik zu tun hat?
Ja, und mit Physik. Wir haben ganz unterschiedliche Berufe.
Ich selber habe mich dann auch mal gefragt, wie finden Frauen dazu, diesen Weg zu nehmen und so weiter. Aber ich denke, oder Schwester Pauline ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass man ja sein Leben vorher, wenn man es überhaupt so nennen kann, und danach nach der Berufung ja auch verknüpfen kann. Denn wenn ich richtig informiert bin, ist sie doch für die Homepage auch zuständig, richtig?
Ja.
Das heißt also, ihre Erfahrung, ihre Kompetenzen aus ihrem früheren Leben bringt sie jetzt ein, denn das Kloster ist nicht nur von den Gebäuden her sehr modern. Also wie gesagt, es gibt auch eine eigene Homepage, kloster-helfda.de. wo man nachschauen kann. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten mit der Corona-Pandemie zu tun haben, ist es auch ein, wenn auch kleiner Beitrag gewesen, dass ihr Online-Shop für den Klosterladen funktioniert hat. Also man konnte sich eben tatsächlich für die Zeit auch zum Beispiel das Seifen bestellen oder auch Bücher. Also das sind so Sachen, wo ich sage, da ist Kloster 2.0, würde ich jetzt mal so salopp vielleicht benennen. Aber gibt es denn andere Professionen oder welche Aufgaben werden denn sonst noch?
Ja, ganz unterschiedliche Berufungen. Ich bin Theologin und Psychologin. Das hilft mir sehr viel in der Arbeit mit den Gästen und mit den Suchenden. Dann Übersetzerin, also Dolmetscherin, Lehrerin, Ärztin. also Köchin, Erzieherin, das wird mal spontan sein. Und die Kunst ist immer die Begabung oder die besondere Fähigkeit des Einzelnen herauszuspüren und zu schauen, wie können wir das da auch reinbringen. Und das finde ich bereichert ein Leben. Wir sind heilfroh, dass Schwester Pauline die Homepage macht. Sonst wüsste ich nicht, wie man sie so gut machen könnte. Da müsste man dann jemanden beauftragen. Und sie lebt mit. Oder zum Beispiel, während der Corona-Zeit habe ich die Gäste sehr vermisst, dass sie nicht kommen konnten. Dann hat Schwester Sandra immer so Impulse, Podcast gemacht, damit die abgerufen werden können und dass so eine Verbindung dann bestand. Ne?
Es gibt auch den Newsletter,
ja,
den ich auch abonniert habe. Genau.
Ich habe schon jahrelang so Mailings verschickt, weil der Freundeskreis sehr groß ist. Es gibt eine Generation, die nicht so gern mit dem PC arbeitet und die lieben auch, wenn sie einen Brief kriegen, nicht wahr?
Also ich bin da ganz eindeutig eine Verfechterin, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, weil ich verstehe auch Barrierefreiheit darunter, dass man sagt, es geht nicht nur um irgendwelche Spaltbrücken in irgendwelchen Straßenbahnen und Zügen, sondern auch darum, dass man trotzdem teilhaben kann, wenn man nicht unbedingt auf diese digitale Welt schwört. Mhm. Obwohl ich denke, die Krise hat uns da schon vorangebracht, dass viel mehr Leute auch merken, dass es positive Chancen auch mit sich bringt, die man dann auch, denke ich, weiter pflegen kann. Wo ich auch für das Frauen-Oder-Netzwerk zum Beispiel eine Möglichkeit sehe.
Und viele kommen auch, wissen Sie, wenn sie sehr starke Probleme haben, dass man sie begleitet und dass sie so einen geschützten Raum haben, wo sie nicht in die Öffentlichkeit jetzt müssen und wo sie sicher sein können, das bleibt aber auch hier. Ich werde hier mitgetragen. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, dass sie dann irgendwo daheim sein können. Oder wenn, ich erinnere mich auch, dass schon Eheleute in ziemliche Schwierigkeiten kamen, wo dann ein Partner gefragt hat, kann ich nicht hier mal ein Vierteljahr wohnen? Manchmal tut ja Distanz dann auch gut. Oder wenn sie an den Missbrauch denken, sie finden leichter den Weg hierher. Das merke ich immer wieder.
Das sind... Oder sind wir jetzt schon dabei zu sagen, welche Angebote halt also aktuell auch bestehen, wie man sich an sie wenden kann oder was man hier alles, alles machen kann? Sie erwähnten vorhin das Gästehaus. Es gibt jetzt auch eine Beherbergung im Sinne von, dass man hier auch tagen kann, oder?
Ja. Wir haben 30 Gästezimmer und Platz sicher für 50 Personen. Wir helfen uns auch gegenseitig aus, das Hotel und das Gästehaus. Und die Gruppen sind sehr unterschiedlich. Die letzte Gruppe, die hat jetzt Ruhegebet gemacht. Das ist so eine besondere Form der Meditation, um zu sich zu kommen. Oder Zen-Meditation, die Stille hinter der Stille finden. Der heutige Mensch ist ja sehr gehetzt und gedrängt. Und da ist es ein Weg, wo ich wirklich auch in meine innere Mitte kommen kann. Oder Kontemplation. Nicht, dass ich Katechese da lernen muss, sondern dass ich wirklich so in mich gehe, in dieses heilige Zentrum, wo ich den ganz anderen erfahre. Das ist ja eine hilflose Bezeichnung, die vier Buchstaben Gott. Jeder kann diesen anderen erfahren und jeder hat dieses Zentrum in sich. Nur wissen die meisten ja nicht drum. Und das sind solche, aber ich habe auch psychologische Angebote drin. Oder für Frauen in der Lebensmitte, das ist ja auch so ein Punkt. Das sind, oder Bogenschießen, das ist für manche gut, oder Yoga. Gut, da haben wir es mit den ganz Frommen, die dann ein bisschen Schwierigkeiten bereiten und meinen, das passt nicht zum Christentum, wobei das nur nicht verstanden wird, das passt sehr wohl dazu. Das sind so, aber auch Exerzitienangebote, sehr viel Unterschiedliches.
Vielleicht wundert Sie etwas, dass das jetzt ein kleiner Werbeblock an der Stelle ist. Aber ich selber bin konfessionslos aufgewachsen, versuche mich aber natürlich auch diesen Lebensformen zu nähern. Und diese Art der des Findens, also des Suchens, aber dann eben auch Findens und auch des Ruhefindens vor allen Dingen, ist mir als auch von Kindesbeinen an auch geläufig. Wir sind also sehr viel gewandert, sind im Wald unterwegs gewesen und auch heute noch ist es so, dass ich, wenn ich sage, von unserer Dachterrasse aus den Himmel über mir habe mit den Vögeln, die da, die Mauersegler sind ja gerade unterwegs, die da pfeifend drüber wegfliegen, dass es einem immer wieder erdet, dass man wieder sagt, also selbst wenn diese Hektik ist, dieser Stress in unserer heutigen Zeit, sagen kann, besinne dich einfach mal drauf, es duftet hier gut, es scheint die Sonne, du spürst die Wärme. Das, denke ich, hat überhaupt, muss ja nichts prinzipiell mit Religion zu tun haben, sondern ist einfach, was Menschen gut tut. Und wenn an diesem Ort hier Männer, wie wir gesagt haben, gerade die Pfarrer und Bischöfe durchaus dazu beigetragen haben, diesen Ort wieder so zu beleben, aber eben dann von Frauen hier das auch so wunderbar gemanagt wird, würde ich jetzt einfach mal so sagen, das ist eben auch etwas, wo ich sage, dass, da bin ich immer wieder total überrascht, aber freudig überrascht darüber, dass es diese Form auch gibt, dass sie das anbieten und mit der katholischen Religion zum Beispiel ein wenig vertrauter zu machen. Und ich denke, das ist das, was Frauen eben hier auch nach wie vor leisten können. Sie sagen, dass Leute kommen aus ganz, ganz anderen Gründen, aber eben auch mal diese Formen kennenlernen und wenn es denn so sein soll, gewünscht ist, dann eben auch für sich mitnehmen und weitertragen oder aber eben eine andere Form finden. Und dafür möchte ich danken, weil ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Deshalb auch der Dank an das Engagement an diesem Ort. Als 20 Jahre als Frauenort auch zu machen. Sie sagten vorhin auch, Gäste, die Sie besuchen, fragen direkt auch danach, was ist das, was soll das, was antworten Sie ihnen dann?
Dass es eine Initiative dieses Landes ist und dass wir selber überrascht waren, weil wir auf den Titel nie gekommen wären. Und sie schätzen das sehr, weil ja die Frauenfrage vor allem jetzt auch in der katholischen Kirche sehr aufgebrochen ist. Und ich finde, da kann man so gute Verbindungen dann schaffen, verstehen Sie? Und man kann auch dieses Land herausheben, dass es wirklich Schätze hat, die bisher noch nicht entdeckt worden waren. Und hier gibt es ja viele große Frauen. Im Grunde auch Elisabeth von Thüringen, Jutta von Sangerhausen, den Martin Luther. Also für mich ist es sehr spannend gewesen, eine Region kennenzulernen, in der viele große Persönlichkeiten waren. Aber nicht nur Männer, sondern vor allem auch Frauen. Sehr interessant ist ja auch die Geschichte von Weißenfels, von dem Kloster St. Klaren, das da mal bestanden hat. Das waren auch so große Äbtissinnen. Also es ist schon vielsagend und das war in diesem Raum vor allem.
Einen regelrechten Boom auch im Harz, wenn ich in Erinnerung habe, was die Klostergründungen, also es gehörte schon fast zum guten Ton, ein Kloster. Oder man war sich besonders seiner eigenen Sünden bewusst und versuchte Abbitte zu tun, indem man ein Kloster stiftete. Ja, das war
Seelenheil. Ich glaube, die Moderne kann das ja nachempfinden, wie sehr in der damaligen Zeit vor allem die Ewigkeit wichtig war. Und es herrschte ja eine ungeheure Sünden- oder Heilsangst. Ungeheuer. Und die Frauen von Helfta, da kann man ja nur staunen, die haben einen Ansatz, dass wir keine Angst haben brauchen vor Gott, sondern dass Gott sich mit unendlicher Liebe nach dem Menschen sehnt und das, was wir als unvollkommen erleben oder als Fehler, sagte, das ist doch keine Schwierigkeit für mich, das auszugleichen. Ich sehne mich in jedem Menschen danach, ihn zu seiner Vollkommenheit zu führen. Jetzt Vollkommenheit nicht im Sinne von perfekt, sondern vollkommen zu lassen, was in ihm grundgelegt ist. Und ich sage oft, wenn Luther gesagt hat, wie finde ich einen gnädigen Gott, muss man bei den Mystikerinnen sagen, und zwar bei allen dreien, wie findet Gott einen gnädigen Menschen, der seine Liebe und Hilfe annimmt? Das hat mich also schon sehr, sehr bewegt, welch hochstehende Theologie das vor allem auch zum Beispiel Gertrud in ihren Exerzitien hat. Und da staune ich auch, dass sie da mit der Amtskirche nicht in Konflikt geraten sind. Mechthild von Magdeburg dagegen ist ja in Konflikt geraten, ne? Und da können Sie sich auch vorstellen, welche Freiheit des Evangeliums hier geherrscht hat, dass die Äbtissin diese Frau, die in Magdeburg den Prozess gemacht kriegt, hier aufnimmt. Sie sagt nicht, ich würde ja gerne oder sonst etwas, wissen Sie, aber der Bischof, nee, sie nimmt sie auf. Und im Alter von 60 Jahren, wo ihre Lebenskraft weg war, wo sie am Erblinden war, die Hände und Füße mit Arthritis befallen, also das ist schon beachtlich. Also das ist, ich weiß es nicht, wie ich das ausdrücken soll.
Eine Art von Frauensolidarität auch vielleicht?
Ja, aber auch ein Raum der Freiheit, jedem sein so sein zu lassen. Verstehen Sie nicht, die Gleichmacherei, alle müssen gleich sein, sondern wir sind ja unterschiedlich und jeder hat auch unterschiedliche Bedürfnisse, dass man auf das so eingegangen ist. Von der Psychologie her weiß ich, Goldman, Maslow, die haben das relativ spät im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert entwickelt, was dann als Selbstverwirklichung und diese psychischen Bedürfnisse kam. Und erstaunlich, dass das im Grunde schon einmal als Kultur da war. Mindestens hier. Ob das in allen Klöstern war, weiß ich nicht. Deswegen hatte das auch so ein hohes Level und so eine Ausstrahlung.
Und ist aber eine lange Zeit dann verschütt gegangen oder wurde
ja
weggesperrt, wie auch immer.
Also ich habe schon viel darüber nachgedacht. Im Grund ist er jedes Mal ein Schlag von Gewalt gewesen, und es tut mir leid, aber von Männern. Wo also es nicht möglich war, verstehen Sie, weiterzumachen, die Säkularisierung, der Graf war im Grund restlos verschuldet. Und das Kloster hatte viele Güter und es war natürlich sehr einfach, die Nonnen haben sich nicht zwingen lassen, protestantisch zu werden, folglich hat er das ganze Eigentum genommen. Eine einfache Lösung für den Grafen gewesen, aber für die Frauen war das natürlich hart. Aber ich habe auch gestaunt, dass sie den Mut hatten, nicht nachzugeben. Jetzt kommen wieder welche und sagen, es ist ein reiches Kloster gewesen. Dann sage ich ja, wenn die Leute 12 Stunden auf dem Feld hätten arbeiten müssen, wäre es unmöglich gewesen zu studieren oder zu forschen oder so etwas zu machen. Ich bin im 20. Jahrhundert ins Kloster. Mein Vater hat von vornherein gesagt, er ist kritisch gegenüber Klöster gewesen. So. Also das ist dein Erbe und das hat er, solange er gelebt hat, auch verwaltet und das war zu Hause. Und es ist nicht so, dass das automatisch zum Kloster kommt, verstehen Sie? Aber ich kann verstehen, dass Eltern sorgen wollen, dass man gut leben kann. Ich weiß noch, er hatte mal Buddeln verkauft, wir hatten Landwirtschaft. Wenn du nicht bleiben willst, also da habe ich das angelegt, dann kannst du das Geld nehmen und kannst weitermachen. Das war im 20. Jahrhundert und das war damals auch so. Dadurch war es klosterreich. Aber es hätte niemals Bildungszentrum sein können, wenn keine Finanzen da gewesen
wären. Ich würde gerne diesen Spruch als Abschluss für diese Runde nehmen. Unsere Tür steht offen, unser Herz noch mehr. So habe ich Ihre Einladung verstanden, liebe Schwester Clara Maria, hierher zu kommen, diesen Ort zu besuchen. Ich bedanke mich auf diesem Weg für das Gespräch. Wie würden Sie abschließen jetzt von Ihrer Profession her?
Ich möchte sehr herzlich danken dafür, dass Sie die Initiative ergriffen haben, Frauenorte zu schaffen in Sachsen-Anhalt, weil nach wie vor das Thema noch nicht ausgestanden ist und es ein sehr, sehr aktuelles Thema bleibt und die Kräfte der Frauen, die Begabungen und auch die spirituellen Fähigkeiten unserer Zeit helfen können. Ich sage das nicht im Gegensatz zu den Männern, sondern als Ergänzung. Nur wenn beides zusammenkommt, denke ich, können wir die Herausforderungen der heutigen Zeit, die enorm sind, bestehen. Und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie an diesen Geburtstag gedacht haben und sich die Zeit genommen haben. Und wir werden die wunderschöne Rose pflegen und hoffen, dass sie so ein Zeichen ist, wo etwas gepflegt wird, dass es auch blüht und sich entfaltet. Und das gilt ja auch für die Menschen. Und die Rose wird uns an sie erinnern. Herzlichen Dank. Danke natürlich auch für
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt.
Und an diesem wunderschönen Ort im Kloster St. Marien zur Hälfte, können Sie das erleben, können Sie das mitnehmen, sehr viel für sich selber auch. Sehr schön sind ja auch die Außenanlagen. Da gibt es ja auch ein Angebot, was jetzt sozusagen in Ihrem Bereich existiert, aber durch andere angeregt worden. Ich denke jetzt mal in Richtung Labyrinth.
Die Frauen hatten damals den Impuls gebracht, die Magdeburger vor allem, ein Labyrinth zu pflanzen. Und wir hatten Millionen Schulden. Da habe ich gesagt, also mit einem Labyrinth können wir sehr schlecht jetzt unter unsere Spender gehen. Und wir haben uns dann so geeinigt, dass sie einen Trägerverein machen, dass sie Grund und Boden zur Verfügung bekommen, aber auch pflegen müssen, weil manche, da habe ich gedacht, ich habe noch nie einen Garten gehabt, gesagt habe, das ist doch keine Arbeit, das zu pflegen. Dann habe ich gesagt, naja, dann können sie es ja erst recht machen. Sie müssen immer nur sich vorstellen, es war ja eine sehr betagte Gruppe. Und wir haben dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe lieber mal schließen noch einen Vertrag, bevor wir Schwierigkeiten haben, dass wir Rechte und Pflichten regeln. Und das haben wir dann auch gemacht. Und sie mussten, habe dann aber auch die Erfahrung gemacht, die Frauen, dass sie auf drei Abschnitte das machen mussten. Sie dachten, sie können es auf Anhieb sofort alles, aber die Finanzen haben dann nicht gereicht. Das ist eine sehr ideale Form, zu sich selber zu kommen. Es führt ja auch in die Leibmitte. Und der Weg geht ganz unterschiedlich. Manchmal meint man, man ist schon in der Mitte. Und dann führt er noch einmal weit nach außen. Und aus dem Grund geht es uns im Leben genauso. Wir wissen gar nicht, an welcher Wendung wir jetzt stehen. Im Nachhinein kann man es überblicken. Aber die Schritte müssen nach vorne gehen. Und manchem hilft es einfach auch abzuschalten. Es wird sehr, sehr gern angenommen. Außerdem blüht es fantastisch. Ja.
Davon werden wir uns nachher auch überzeugen. Und wie gesagt, liebe ZuhörerInnen, Sie sind alle auch sehr herzlich eingeladen, nicht nur das zu hören, was es und zu sehen, was es hier gibt, sondern auch zu schnuppern, den Duft. Ich möchte in dem Zusammenhang nur mal kurz aus dem Faltblatt des Labyrinths zitieren. Es nennt sich also das lebendige Labyrinth der katholischen Frauen Deutschlands in Helfta. Seit 2004 gibt es ein begehbares Labyrinth im Garten des Klosters St. Marien. Frauenklöster waren im Mittelalter ein Ort der Heilpflanzen. Zahlreiche gotische Klöster und Kathedralen hatten ein Labyrinth in oder vor der Kirche. An beide Traditionen knüpft das Labyrinth von Helfta an. Es besteht aus Heil- und Heckenpflanzen und künstlerisch gestalteten Leibräumen. Auf einer Fläche von 36 x 40 Metern führt das Labyrinth in 7 Umgängen auf einer Weglänge von 350 Metern zur Mitte. Ein Ort aus Heilpflanzen und Leibräumen aus Hainbuche. Hier wird die Verbundenheit von Seele und Leib, Spiritualität und Alltag erfahrbar. Ein Ort der Begegnung mit Texten der Mystikerin von Helfta. Hier findet die verschwiegene Gottesrede von Frauen Gehör. Ein Ort, dessen Mitte eine bergende Hainbuchenfigur an das göttliche Erbarmen erinnert, den Schoß Gottes, der dem Leben Raum gibt. Ein Ort, an dem sich Menschen bewegen und verweilen, tanzen und meditieren, ruhig werden und die Schöpfung genießen.
Orte, der Podcast, der hinhören lässt.
Kann ich das noch sagen?
Klar,
ich hab's doch wegen Ihrer Zeit. Ich habe den auch zu Hause irgendwo auch aus der Frauenforschung einen Artikel gefunden, dass also die Klöster so ungefähr bis 13. oder Ende 14. Jahrhundert sogar, dass die wirklich einerseits zwar diese, ich sage mal, Absicherung waren, wenn jetzt Wohlhabende das letzte Mädchen nicht mehr verheiraten konnten und so dann ins Kloster, aber dass ja wirklich die Klöster fast die einzige Bildungs Chance auch für ärmere Schichten waren. Und dass Frauen, wahrscheinlich auch meistens solche, die halt auch von zu Hause schon ein bisschen mehr Bildung hatten, dass die gesagt haben, ich will nicht verheiratet werden, ich will das leisten, was ich kann, aufgrund dessen, was ich, sagen wir, heute mal gelernt habe, oder eben auch aufgrund dessen, was ich dieser Menschheit vielleicht tun will. Das war mir ganz interessant und
man hat ja dann die Frauenklöster auch immer versucht, klein zu halten, bis hin zu sagen, na, den müssen wir aber einen Mann überordnen. Und Luther hat eigentlich dazu beigetragen, dass nicht nur, dass sie halt dann geschlossen wurden, sondern dass er eigentlich mit dran schuld ist, ich sag's mal so, dass der Wert der Frauen bezüglich dessen, was sie leisten können, untergesetzt wurde. Das Wichtigste war dann aus seiner Sicht, dass sie eine Familie haben, dass sie Kinder betreuen, dass sie dem Mann den Rücken frei halten. Und das ist ja zum Teil noch heute so. Ja, war mir wirklich völlig neu. Man hat ja dann auch die Frauen aus den Handwerken rausgenommen. Es gab ja Frauen, die haben auch in einer Dombauhütte gearbeitet. Das durfte dann plötzlich alles, also nicht nach Luther, oder seit Luther dann schon früher, das durfte nicht mehr sein. Komische Geschichte, ja.
Und die Maria Hahn, von der Sie gerade diesen Einwurf oder eine Ergänzung eigentlich bekommen haben, ist ja ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, also Lutherstadt heißt
die erste gewesen.
Ja, genau. Das heißt, ich denke, wenn sie zu Luther was zu sagen hat, dann durchaus, oder so, gerade sie. Aber ich möchte da auch erinnern daran, dass wir das auch im 20. Jahrhundert hatten. Wir denken an die Frauenorte, die im Zusammenhang mit dem Bauhaus stehen. Ja, wenn man daran denkt, dass dort die Meisterin Anerkennung versagt blieb und es ja hieß, ab in die Weberei, was anderes wird Frauen nicht zugemutet. In Halle war es etwas anders, weil sie von der Kunstgewerbeseite kam. Also in Halle gab es mehrere Meisterinnen und sie konnten dort auch Gesellen- und Meisterprüfungen ablegen. Aber so lange hat das vorgehalten, dass Frauen eben in der Profession benachteiligt wurden und ihre Fähigkeiten nicht vollumfänglich einbringen können. Und ja, ich denke, da ist noch viel zu tun, auch heute noch. Die Beschäftigung mit Landesgeschichte, speziell mit dem Fokus Frauengeschichte, was Frauen im vergangenen Jahrhundert geleistet haben, hilft mir dabei, Kraft zu sammeln, zu sagen, es ist etwas Richtiges, es ist etwas Wichtiges, es muss getan werden. Wenn es manchmal nur die kleinen Schritte sind, dann sind es eben kleine Schritte, wenn sie aber in die Richtung gehen, und dass es notwendig ist, wenn wir Frauen, egal aus welcher Profession, aus welchem Land, uns mit den Männern oder mit den Menschen verbinden, die uns diese Rolle auch weiter zugestehen, gerade wenn es Rolle-Rückwärts-Bewegungen durchaus gibt. Und ich möchte da die Pandemie-Bewegung nicht ausschließen, wenn wir reden von Homeoffice und Homeschooling und dem Ausfall von Kindertagesstätten. Wer ist denn zu Hause geblieben und hat vielleicht seinen Job noch nebenbei erledigt plus die Kinder betreut? Das sind also alles Fragen, die bis in die Gegenwart spielen, wo ich sage, lassen Sie uns weiterhin daran arbeiten, zu zeigen, wo es überall Frauenorte gibt. Das soll hier auch einmal deutlich betont werden, die zugleich auch Männerorte sein können oder Menschenorte oder Kinderorte oder wie auch immer. Das möchte ich nicht einschränken, aber doch, weil es in vielen Bereichen Strukturen gibt, die diesen Blick noch nicht so ermöglichen oder ihn gar verstellen, dass wir das immer wieder hineintragen.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.